Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Hallo, Tom Westerholt hier. Willkommen zum Mathe ist kein Arschloch Podcast. Ja, da staunt ihr. Mathematik ist viel besser als ihr Ruf. Mathe ist lebens- und überlebenswichtig. Mathe ist cool und weckt sogar richtige Leidenschaft. Glaubt ihr nicht? Dann hört auf unsere Gäste.
Mathematik ist einfach super spannend. Es ist eine ganz andere Welt. Das ist was, was man in der Schule überhaupt nicht mitkriegt. In der Schule rechnet man sehr viel rum mit Formeln. Aber woher diese Formeln überhaupt kommen, das wird einem sehr selten erzählt. Und das ist einfach gerade das Spannende an der Mathematik.
Und das war nur einer unserer drei Gäste, in deren Leben Mathe eine Riesenrolle spielt. Sira Busch ist 24, Mathematikstudentin und Poetry-Slammerin. Friederike Miesner ist Doktor der Mathematik und berechnet Klimaereignisse. Und Lothar Gurt ist Versicherungsmathematiker und berechnet Schadensrisiken bis ins kleinste Detail. Dieser Podcast wird euch überzeugen, Mathe ist kein Arschloch. Traut euch rein in diese Folge ab 21.
Deutschlandfunk Nova.
Mathe ist eben kein Arschloch. Das ist das Thema unserer Ab 21 heute Abend und davon muss man mich eigentlich gar nicht weiter überzeugen. Ganz im Gegenteil, Mathe, das war früher in der Schule so ein Ding. Da waren meist die Jungs echt gut drin, die auch im Sport super waren. Und das hat uns dann doch unterschieden. Sportlich, das habe ich hingekriegt, aber in Mathe, da konnte ich die anderen nur bewundern. Während die ganze Hefte mit umgebauten Formeln zugepflastert und dann am Ende immer so, ist ja voll logisch gesagt haben, habe ich nur verschwommene Buchstaben gesehen, weil ich einfach, ich sag's wie es ist, faul war wie ein Schwein. Ehrgeiz in Sachen Wissen anhäufen ist halt was, das hat mich irgendwie erst nach der Schulzeit gepackt. Geblieben ist bei mir aber diese Faszination für Mathe, dieses unbekannte, wilde Wesen und die es zähmen. So wie unser erster Gast heute Abend, Sira Busch, 24 Jahre aus Münster, Mathe-Studentin und Poetry-Slammerin. Mathe und Poetry Slam. Geht das? Hören wir mal kurz rein.
Im Mathestudium gilt, egal wie schlau du bist, wenn du faul bist, hast du verloren. Wenn man jetzt wie ich nur so mittelschlau ist, dann gilt außerdem, wenn du krank bist, hast du verloren. Wenn du Schlaf brauchst, hast du verloren. Wenn du Freunde hast, hast du verloren. Wenn du regelmäßig duschen willst, hast du verloren.
Es geht also bestens. Hallo, liebe Sira.
Hallo.
Nichts reimt sich auf Münster und Finster lasse ich nicht durchgehen.
Das kann sein.
Ich habe eben überlegt, Münster Poetry Slam, wenn man Münster einbauen will mit einem Reim auf Münster, muss man wahrscheinlich so einen Kunstgriff machen wie Finster.
Münster Künstler ist halt schon nah dran.
Ist nah dran,
nicht
aber
so richtig.
Ist kein wirklich richtiger Reim. Ne? Hm. Nee. Du hast dich schon mit dem Thema beschäftigt und das beides miteinander verstrickt, das Poetry Slammen und die Mathematik.
Ja genau, ich habe schon, glaube ich, 3 oder 4 Texte über Mathe geschrieben.
Lass uns ruhig vorne anfangen. Wie krass hast du als junge, intelligente Frau heute eigentlich immer noch mit diesen klassischen Mathe-Vorurteilen zu kämpfen?
Ziemlich viel. Also eigentlich jedes Mal, wenn ich Freunden und Freundinnen davon erzähle, dass ich Mathe studiere, sind sie sehr geschockt und fragen sich, warum sollte man sowas tun unter all den Fächern, die es gibt, warum ausgerechnet Mathe? Auch meine Eltern reiten immer wieder drauf rum und die wissen das ja schon seit Jahren, dass ich Mathe studiere, aber sie zweifeln immer noch daran, dass das eine gute Entscheidung war.
Krass, sogar die eigenen Eltern, da könnte man doch sagen, also im Sinne von lern erstmal was Vernünftiges, also so ein Mathe-Studium ist doch erstmal wahnsinnig solide, oder?
Ja, es kommt drauf an. Also wenn man in die Wirtschaft geht, dann auf jeden Fall. Ich glaube, in der Forschung ist es, sind die Jobs sehr, sehr anstrengend. Da kann man wahrscheinlich dann besser wie Medizin oder Jura studieren, wo man schon wirklich so ein Jobbild im Kopf hat, direkt beim Studium. Aber ja, eigentlich ist es ziemlich solide.
Ich will es dir zum Beginn des Gesprächs nicht zu einfach machen. Insofern reite ich einfach auch mal auf so ein paar Klischees rum. Dinge, die du bestimmt alle schon mal gehört hast. Sowas wie, echt? Du studierst Mathe? So siehst du gar nicht aus.
ja, also ich glaube, viele stellen sich das falsch vor. So in den ersten Semestern, da sieht man noch sehr viele auch dubios aussehende Gestalten. Aha. Also die wirklich so dem Nerd-Klischee sehr entsprechen. Aber so nachher werden das immer weniger. Irgendwie, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich meine, klar gibt es immer ein paar, die sind abgedreht, aber die meisten sind einfach sehr normale Menschen.
Okay, nächstes Klischee. Und wie ist das so, als einzige Frau im Hörsaal unter 500 Männern?
Das Klischee ist nicht so falsch. Also in den ersten Semestern sind auch die ganzen Leute noch mit in den Vorlesungen, die auf Lehramt studieren. Und da sind dann immer noch ziemlich viele Frauen mit dabei. Es wird dann aber immer weniger. Jetzt im Master ist es schon recht unausgeglichen. Aber nachher dann, wenn man guckt, wer wirklich promoviert, da fällt mir jetzt so spontan, glaube ich, eine Frau ein, die ich kenne. Aber mir fallen sehr, sehr viele Männer ein. Und Professoren haben wir sehr viele, aber nur eine einzige Professorin. Beziehungsweise zwei, aber die eine ist in der angewandten Mathe und die eine in der theoretischen. Also das Klischee stimmt.
Sira, was fasziniert dich an Mathe? Ist es dieses, da gibt es keinen Interpretationsspielraum, stattdessen feste Regeln und Gesetze, was viele sagen?
Mich fasziniert daran, dass man ganz abstrakt Dinge definiert und dann aus der Menge der Dinge Schlussfolgerungen ziehen kann, ohne wirklich viele Voraussetzungen zu haben. Man hat sehr wenig gegeben und weiß nachher sehr, sehr viel. Und das fasziniert mich daran.
Aha. Du bist sogar Mathe-Botschafterin. Das musst du uns kurz erklären.
Ja, die Stiftung Rechnen hat mich damals angeschrieben und gefragt, ob ich das machen möchte. Und ich dachte, ja, das klingt erstmal cool, aber was genau muss ich dann tun? Und das ist so jedem eigentlich ziemlich freigestellt. Also man kann sich selbst Projekte überlegen, die man umsetzen möchte. Zum Beispiel, ich habe jetzt angezettelt, dass ein Literaturmagazin zum Thema Mathematik herausgegeben wird.
Aha.
Zum anderen schreibe ich Blogbeiträge für den Blog Summer der Stiftung Rechnen. Und ansonsten ist es einfach nur so, dass die halt nach Leuten suchen, die sich für die Mathematik engagieren und vielleicht auch noch ein bisschen bekannt sind, die quasi dann Werbung für die Stiftung und für die Mathematik machen können.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ein Literaturmagazin mit dem Thema Mathematik. Wird dann da nur über Mathematik publiziert oder haben die Texte mathematische Inhalte?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was da rauskommt. Also es wird auf jeden Fall ein Poetry Slam Text von mir zum Thema Mathematik veröffentlicht. Andere Poetry Slammer und Poetry Slammerinnen haben sich auch zu dem Thema auseinandergesetzt. Dann gab es noch eine Illustratorin, die Bilder dazu gemalt hat. Und wir haben auch noch ein Fotoshooting zum Thema Mathematik gemacht.
Mhm.
Und das Magazin wird erst noch fertig zusammengebastelt. Das macht Andreas Weber zum großen Teil. Das ist ein Poetry Slam Veranstalter in Münster, mit dem ich zusammenarbeite. Und deshalb weiß ich selbst noch nicht ganz genau, wie die Inhalte nachher ausfallen.
Was war denn bei dir zuerst da? Poetry Slam oder Mathe?
Poetry Slam,
aha,
weil das habe ich in der Schule schon angefangen mit 17 Jahren.
Und die Verbindung aus beidem, wie kam es dazu?
Also viele waren ja verwirrt, warum ich Mathe studiere und das wollte ich erklären. Und ich dachte, im Poetry Slam Texten versuche ich ja immer über Themen zu sprechen, die mich bewegen. Und das hat mich in dem Moment bewegt und dann habe ich darüber einen Text geschrieben.
Ich finde das krass, dass, wo wir doch heute angeblich so geschlechterneutral aufgeschlossen sind, dass immer noch Frauen deutlich merkwürdiger angeguckt werden, wenn sie Mathe studieren, als Männer angeguckt werden, wenn sie Mathe studieren. Sollten sich einfach mehr Frauen trauen, Mathe zu studieren? Oder woran liegt das, dass es immer noch so viele Männer und so wenige Frauen sind?
Ich glaube, viele werden immer schon in der Grundschule mit dem Klischee konfrontiert, dass Frauen nicht so talentiert sind in Naturwissenschaften und Mathematik. Und wenn man das von klein auf quasi immer zu hören bekommt, selbst wenn man es dann irgendwann nicht mehr zu hören bekommt, ist es schwer, da irgendwie noch rauszufinden. Und es werden eben auch ständig Witze gemacht, so haha, als Frau in der Mathematik. Und dadurch wird man immer und immer wieder damit konfrontiert. Und ich glaube, dadurch sind manche einfach ziemlich verunsichert. Und ja, ich glaube, wenn sich Frauen mehr trauen würden, beziehungsweise sich mehr dafür begeistern würden, dann könnte sich das noch ein bisschen schneller ändern. Aber ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg, aber es ist halt auch ein langer Weg.
Mit Sicherheit. Vielleicht statementen wir das an dieser Stelle nochmal ganz ausdrücklich und sagen, großer Bullshit, es gibt genau gar nichts auf dieser Welt, worin Frauen weniger talentiert sind als Männer. Sowas gibt es nicht. Hast du einen Matheplan, also schon so eine Idee, wo das Studium der Mathematik dich mal hinbringen soll?
Also ich schreibe jetzt im nächsten Semester erstmal meine Masterarbeit.
Mhm.
Das mache ich in der Gruppentheorie, Topologie, Geometrie, so die Richtung.
Ich habe keine Ahnung, wovon du redest.
Was Schönes mit Bildern quasi.
Okay, da kann ich was mit anfangen.
Und danach, also je nachdem, wie gut die Masterarbeit läuft, könnte ich dann überlegen, ob ich noch promovieren will oder sonst muss ich mir nochmal was überlegen. Mhm.
Also da wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du den Spaß dran behältst. Ich finde das sehr cool, welche Leidenschaft du da hast und dass ich da jetzt auch noch ein bisschen was von abbekommen habe, freut mich ganz besonders. Sira Busch, 24-jährige Mathe-Studentin aus Münster, vielen Dank für den Besuch in Ab 21.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Ich finde, ich kann an dieser Stelle ruhig mal offen dazu stehen. Ist ja nichts Schlimmes. Ich kann einfach sagen, ich fand Mathe wirklich immer super. Und wenn ich immer sage, dann meine ich bis etwa zur 10. oder vielleicht 11. Klasse, als Mathe meiner Ansicht nach nicht mehr so ganz wahnsinnig viel mit Mathe zu tun hatte, also mit Zahlen. Denn das war für mich immer Mathe. Aber als da plötzlich immer weniger Zahlen und immer mehr Buchstaben zum Rechnen da waren, da habe ich mich damals zumindest irgendwie gedanklich ausgeklinkt. Umso mehr freue ich mich über meinen nächsten Gesprächspartner, der etwas macht, was ich höchst spannend finde. Lieber Lothar Gurt von der Münchner Rück, also einem Versicherer der Versicherungen. Du bist, das liegt jetzt nahe, Versicherungsmathematiker, das heißt, du musst Versicherungsrisiken berechnen. Das hat viel mit Wahrscheinlichkeitsrechnung zu tun. Wie machst du, was du machst? Wie errechnest du ein Versicherungsrisiko?
Wenn wir von Schäden berechnen sprechen, dann kann man, denke ich, sagen, es geht immer darum, möglichst eine gute Vorhersage zu treffen, weil schließlich wollen wir immer in der Lage sein, wenn uns ein Schaden trifft als Versicherer oder als Rückversicherer, dass wir auch in der Lage sind, diesen Schaden zu bezahlen. Und dafür brauchen wir das entsprechende Kapital, müssen dementsprechend auch genügend Prämie von unseren Kunden dann verlangen.
Okay, ich frage mal ganz blöd, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ein Blitz einschlägt?
Ja, dazu müssten wir einiges vorher wissen, zum Beispiel wo der Blitz einschlägt, wann, was für ein starker Blitz. Also das kann man so einfach gar nicht beantworten.
Da sind also eine ganze Menge Faktoren, die zu so einer praktischen mathematischen Wahrscheinlichkeitsberechnung notwendig sind. Wo kriegst du die her, diese ganzen Faktoren?
Das ist tatsächlich auch so, wie du jetzt gesagt hast. Und in der Regel ist es bei uns in der Rückversicherung so, man hat einfach Daten aus den vergangenen Jahren. Man hat viele verschiedene Events schon gesehen in den letzten Jahren und Jahrzehnten und nimmt dann diese historisch gesehenen Events und die Schäden, die daraus resultiert sind, als Basis. Das ist ein Satz an Parametern, der in so eine Berechnung einfließt.
Und wo gibst du diese ganzen Parameter dann ein, damit am Ende ein Ergebnis rauskommt?
Die geben wir in selbst oder zu größten Teil selbst gebaute Tools ein. Und diese Tools oder diese Software ist eben letztlich genau das, was in meinem Fall ich jetzt in meinem Team auch mitentwickle. Das heißt, wir entwickeln die selbst und überlegen uns dann, wie mit den eingegebenen Parametern und Daten solche Wahrscheinlichkeiten und letztlich dann auch ein erwarteter Schaden ausgerechnet werden kann.
Das finde ich ja total geil, ne? Wenn Mathematik am Ende zu was führt. Diese Leidenschaft fürs Rechnen bei dir, wo kommt die her? War das schon immer so? Warst du der klassische Einser-Schüler in Mathe?
Ja, ich war schon ganz gut in der Schule in Mathe. Es war jetzt aber nicht so, dass das mein, das Einzige war, das mich immer interessiert hat. Ich fand es spannend, mir ist es relativ leicht gefallen in der Schule und letztlich habe ich mich dann auch für ein Studium entschieden, also das Studium der Mathematik entschieden, weil es einem einfach sehr viele Türen offen lässt für den späteren Werdegang. Letztlich lernt man nämlich nicht nur irgendwie mit Zahlen oder auch Buchstaben natürlich umzugehen, sondern man lernt einfach strukturiert zu denken. Und das fand ich dann besonders während dem Studium super spannend und hat mir auch gezeigt, dass es das Richtige war, diesen Weg einzuschlagen.
Wir haben schon vorhin mit der Mathematikstudentin Sira gesprochen. Die hat unter anderem gesagt, scheitern und wieder aufstehen, das gehört zur Mathematik einfach dazu. Unterschreibst du das? Hast du die Erfahrung auch gemacht?
Ja, kann ich voll und ganz unterschreiben. Gerade in den Anfängen des Studiums, also die ersten paar Semester, da ist man so ein bisschen noch verwöhnt, kommt man vielleicht aus der Schule, wo die Probleme, wenn sie schwierig waren, vielleicht mal eine halbe Stunde gedauert haben. Dann kann es aber schon zu vielen Stunden führen, gerade am Anfang des Studiums. Und man hat, also so ging es mir zumindest, ganz oft erstmal gar keine Idee und versteht erstmal gar nichts. Und das ist schon eine gute Erfahrung gewesen, gerade dieses Scheitern, was dann ganz besonders im Umkehrschluss auch dieser Moment, wenn man es verstanden hat, also dieses Glücksgefühl in diesem Moment, wo man weiß, jetzt habe ich es richtig, ich habe es verstanden, ich habe den Beweis geschafft. Das ist auch sehr, sehr belohnend auf eine Art gewesen im Studium immer.
Mathematik als Lektion in Demut.
Ja, finde ich eine sehr schöne Aussage, habe ich so noch nie gehört. Aber Demut in dem Sinne, dass man einfach merkt, dass es viele Bereiche gibt und auch viele andere Personen, denen man wahrscheinlich nicht gewachsen ist, rein im Gebiet der Mathematik gesehen. Da gibt es vieles, das verstehe ich bis heute nicht und es wird auch in Zukunft noch so bleiben. Da ist Demut schon ein schönes Wort für, ja.
Also die habe ich jetzt absolut auch, die Demut. Krass, wozu Mathe alles gut und vor allem wichtig ist. Vielen Dank, lieber Lothar Gurt, Versicherungsmathematiker von der Münchner Rück. Danke fürs Gespräch und danke für die Begeisterung.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Ohne Mathe letzten Endes geht nichts. Wir könnten nicht mal ein simples Brot backen, wenn wir nicht wüssten, wie viel Anteile Mehl zu wie viel Anteilen Wasser und allen anderen Zutaten kommen. Wir könnten nicht Rad oder Auto fahren ohne Mathematik. Es gäbe auch gar keine Straßen dafür. Mathe ist alles und ohne Mathe ist alles nichts. Nicht mal Klimamodellierung könnten wir machen ohne Mathe. Klima was? Modellierung kennt ihr nicht? Dann lernt ihr es kennen mit unserem nächsten Mathe ist kein Arschloch-Gast heute Abend. Die promovierte Mathematikerin Friederike Miesner ist hier vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam. Hallo, Frau Doktor.
Hallo.
Bevor wir mal dazu kommen, wie und was man in der Klimamodellierung berechnet, verzeih mir die Frage davor. Was ist Klimamodellierung?
Klimamodellierung ist in diesem Fall nur der große Überbegriff für, wir modellieren physikalische, biologische, chemische Zusammenhänge, die im weitesten Sinne mit dem Klima, also Wetter, langfristiges Wetter zu tun haben.
Mhm. Also ihr seid diese Verschwörungstheoretiker, die diese angebliche Klimaverschiebung erfunden haben, wie ja einige führende Politiker weltweit nach wie vor behaupten.
Nein, wir sind die, die versuchen zu verstehen, warum das Klima heute so ist, wie es dazu hingekommen ist, um halt dann in Modellläufen für die Zukunft sagen zu können, wie schlimm es wirklich wird.
Jetzt denkt sich der Laie, also ich, naja gut, da guckt man sich jetzt an, wie gewisse Wetterphänomene sind und daraus liest man dann was ab und dann weiß man was, aber wie brauchst du und wie bindest du Mathematik da ein?
Also ich gucke mir speziell an, wie Permafrostboden entsteht. Das ist also Boden, der länger als 2 Jahre am Stück unter 0 Grad ist. Und da geht es einfach darum, das Temperaturfeld im Boden zu modellieren. Da gibt es partielle Differentialgleichungen aus der Physik, die das beschreiben, wie sich die Temperatur da verändert. Und die kann man dann mit numerischen Methoden am Computer ausrechnen und dann kann ich mit Wetterdaten oder Temperaturdaten, Temperaturrekonstruktionen aus der Vergangenheit und Meeresspiegelrekonstruktionen sagen, wie sich sowas entwickelt hat. Und
auch eine Prognose erstellen für die Zukunft?
Und auch eine Prognose erstellen für die Zukunft, natürlich immer als Modell, also das Modell ist nur so gut, wie meine Input-Daten sind. Also ich kann prognostizieren, wie schnell Permafrost auftaut, wenn andere Leute mehr oder weniger genau prognostizieren, wie sich die Temperatur verändern wird.
Wie viel hat das noch mit der Mathematik aus der Schule zu tun? Also sind das Formeln, die dir jetzt wieder begegnen, die du schon von früher kennst? Ist das viel Rechnen mit Zahlen oder ist das hochkomplex und für jemanden, der Mathe nicht studiert hat, so wie du, überhaupt nicht zu verstehen?
Also ich würde sagen, die Grundlagen von dem, was ich jetzt mache, hat man schon zumindest in der Oberstufe. Also partielle Differentialgleichungen ist ein bisschen die Weiterentwicklung von dem, was wir in der 10., 11. Klasse als Ableiten und Aufleiten und so kennen. Von daher, man kann, glaube ich, die Grundzüge schon erklären für einen Laien und dann wird es halt graduell komplizierter und so richtig viel Zahlen kommen in der Mathematik nicht vor. Die kommen dann eben aus den jetzt in meinem Fall Input-Daten von Temperatur und so.
Du bist gerade mal 29, du bist promovierte Mathematikerin und rechnest im Bereich der Klimaforschung. Wenn du dich jetzt mal mit diesen Parametern in deinem Freundes- und Bekanntenkreis umschaust, wie exotisch bist du da?
Naja, Freundeskreis sehr, Bekanntenkreis, da zählen dann ja auch Kollegen dazu, dann schon wieder nicht mehr. Wobei tatsächlich beim Alfred-Wegener-Institut auch wenig Mathematiker arbeiten, sondern vor allen Dingen Geophysiker und Geologen und so.
Wie hat das angefangen bei dir? Muss ja schon, wenn man das dann irgendwann studiert und sogar promoviert, du musst ja irgendwann eine gewisse Leidenschaft für Mathe entwickelt haben.
Ja, ich kann gar nicht genau sagen, wann das angefangen hat. Ich war einfach tatsächlich von vornherein gut in Mathe in der Schule. Ich hatte da wahrscheinlich auch schon in der Grundschule, weiß ich, kann ich gar nicht so sagen. Ich hatte auf jeden Fall in der 7., 8. Klasse einen sehr engagierten Mathelehrer, der neben dem, was er so machen musste, mit den guten Schülerinnen noch so extra Aufgaben gemacht, wo es dann viel um so Knobeln und selber forschen und so ging, wo er uns den Spaß an der Mathematik beigebracht hat. Und ich glaube, dass so da das anfing, dass ich mir vorstellen konnte, einfach mit Mathe länger liiert zu sein.
Verzeih mir die küchenpsychologische Frage, aber was ist das für ein Elternhaus, aus dem du kommst? Weil wir mehrfach schon über das Thema heute gesprochen haben in der Sendung und immer wieder da gelandet sind, dass Mädchen oder Frauen unter anderem deshalb in der Mathematik personell nicht so stark aufgestellt sind, weil ihnen oft, auch gerade in der Kindheit, immer noch suggeriert wurde, Mathe ist echt was für Jungs, mach du mal was mit Sprachen, lass mal die Finger davon. So ein bisschen so ein Suggerieren von, Mädchen können Mathe halt einfach nicht so gut wie Jungs.
Nee, ich glaube, ich hatte da sehr Glück und ein Elternhaus, das das so nicht gesehen hat. Also mein Vater ist Elektrotechniker, meine Mutter macht offiziell Softwareentwicklung, aber keine Ahnung. Mittlerweile sind meine Schwester und ich besser in Sachen mit Computern, aber das ist nur am Rande. Und die haben von vornherein uns bei Dingen, also gerade diese Elektrotechnik gesagt von meinem Vater, dass wir von vornherein irgendwie immer so Funkausrüstung da hatten und gesehen haben, was er mit Lötkolben und Zeug macht. Und da ist so eine technische Hintergrundbildung irgendwie schon direkt mit vorhanden. Wir hatten früh einen Computer und wir waren halt zwei Mädchen. Und natürlich wollte unser Vater das auch mit uns teilen. Mhm. Und deswegen, ich habe da sehr viel Glück gehabt, dass diese mathematische Ader erkannt und nicht klein geredet wurde.
Ja, das stützt ja sehr die These, dass man quasi einfach nur zur rechten Zeit fördern muss, dass es überhaupt keine Prädisposition gibt für Mathebegabtheit oder nicht Mathebegabtheit. Wie war das dann später im Studium, als du dann dich dafür entschieden hattest, das tatsächlich auch so zu intensivieren, dass du das studieren möchtest? Ich glaube, dass immer noch relativ viele junge Frauen mit einem Mathematikstudium beginnen, es sich dann aber über die Jahre doch sehr ausdünnt. War das bei dir auch so?
Ja, das kann ich bestätigen. Ich hatte einen sehr kleinen Studiengang, der speziell um so Modellierung ging. Und da waren wir, ja, keine Ahnung, ich würde sagen 40% Mädchen. Und was ich noch, also meine persönliche Beobachtung, aber das kann ich natürlich jetzt nicht statistisch hinterlegen,
ist, das ist egal,
dass je theoretischer die Vorlesung war, desto mehr haben sich die Jungs dafür interessiert, beziehungsweise je angewandter das war, desto mehr Mädchen waren da, die das interessiert hat. Mhm. Also wenn ich gucke, wer von meinen Kommilitonen noch promoviert hat, dann sind das ähnlich viele Männer und Frauen, aber die Männer haben die deutlich theoretischeren Promotionsthemen gemacht als die Frauen.
Hast du das in Gesprächen mit Kommilitonen oder Kommilitoninnen mal irgendwie für dich rausgefunden, wo dieses Splitting herkommt?
Nee, ich hatte da gerade zum Schluss auch so meine Probleme mit, also dass ich an vielen Stellen das Gefühl hatte, ich werde ein kleines bisschen weniger ernst genommen, weil ich eine Frau in der Mathe bin. Aber ich werde vor allen Dingen auch ein kleines bisschen weniger ernst genommen, weil ich ein sehr angewandtes Thema habe. Also meine Doktorarbeit besteht viel aus, ich habe hier numerische Sachen am Computer ausgerechnet und das kommt raus und das sind so Fehlerschranken und wir können uns so und so gut auf das Ergebnis verlassen. Mhm. Und ich habe wenig klassische mathematische Sätze oder Beweise in meiner Doktorarbeit.
Wie begegnest du dem heute, wenn dir sowas passiert?
Also wenn es richtig schlimm und auffällig ist, dann kann ich damit sehr laut und aggressiv umgehen. Wenn es nur so Kleinigkeiten sind, lasse ich die oft ja einfach vorbeigehen, weil es auch anstrengend ist und dann man selber ja immer wieder das darauf fokussiert. Und das ist ja, einfach anstrengend.
Es ist anstrengend und es ist so überflüssig. Liebe Geschlechtsgenossen, kurze, ganz einfache Bitte an dieser Stelle. Lasst es einfach. Macht mal was ganz Verrücktes und behandelt Kolleginnen einfach mal ganz genau so, wie ihr selbst gerne behandelt werden wollt. Das wäre ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Ich habe hier heute den ganzen Tag mit zwei Redakteurinnen und einer Producerin gearbeitet. Ergebnisorientierter, konzentrierter, stringenter und mit mehr Output wäre es gar nicht gegangen. 1+1+1+1 gleich Maximalpunktzahl. So. Kann man ja mal sagen. Danke nochmal an Dr. Friederike Miesner für das höchst mathematische Gespräch an dieser Stelle.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Versailles. 6 Jahre nach der Veröffentlichung von Oben ohne Fotos der britischen Herzogin Kate hat das Berufungsgericht von Versailles hohe Geldstrafen bestätigt. 2 Verantwortliche des Boulevardmagazins Closer müssen demnach jeweils 45.000 Euro Strafe zahlen. Dies ist der höchstmögliche Betrag. Zugleich bestätigten die Richter auch die Verurteilung 2 Fotografen wegen Verletzung der Privatsphäre. Die Magazinverantwortlichen und die Fotografen waren im vergangenen Jahr in erster Instanz zu denselben Strafen verurteilt worden, hatten dagegen aber Berufung eingelegt. Der Anwalt, der Closer-Vertreter, hatte argumentiert, dass die Veröffentlichung der Oben ohne Bilder keine Verletzung von Kates Privatsphäre darstellten. Die Fotos zeigten Kate beim Sonnenbaden mit nacktem Oberkörper auf der Terrasse eines Privatanwesens in Südfrankreich. Sie wurden wohl per Teleobjektiv aufgenommen.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.